Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinen Kollegen Ulrich Becker und Marvin Klossek über die Rolle von Architekten in Softwareprojekten. Wir sprechen darüber, was Softwarearchitektur eigentlich ist und wie sich das Verständnis dafür in den letzten Jahren entwickelt hat. Außerdem klären wir, wie moderne Architekturarbeit betrieben werden kann und welche große Rolle Kommunikation dabei spielt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass wir heute endlich zusammengekommen sind zu diesem spannenden Thema. Aber bevor wir über das Thema sprechen, würde ich mich freuen, wenn ihr beide euch mal kurz vorstellen könnt. Wer seid ihr? Wie lange seid ihr schon bei InnoVex? Und was macht ihr so den lieben langen Tag, wenn ihr nicht gerade hier im Podcast seid? Und Marvin, vielleicht magst du ja anfangen.
Ja, hallo Wolle, danke für die Einladung. Ich bin Marvin, bin seit circa 6 Jahren jetzt bei InnoVex, arbeite hier als Data Engineer, bin im Fokus auf ETL-Strecken und Data Warehousing und habe in der Kapazität auch häufiger mal mit Softwarearchitektur, Softwarearchitekturentscheidungen, Software Design zu tun und freue mich deswegen darauf, hier mit euch heute darüber diskutieren zu können.
Ich freue mich, dass du da bist, Marvin. Man kennt dich vielleicht ja noch. Wir haben uns vor ein paar Monaten ausgiebig über Datenbanken unterhalten und über Data Warehousing und ich habe das noch gut im Hinterkopf. Das war sehr spannend. Uli, du bist das erste Mal heute dabei. Wer bist du denn eigentlich?
Ja, mein Name ist Ulrich Becker. Ich bin seit Anfang des Jahres, also seit Januar bei InnoVex als Softwarearchitekt und Trainer unterwegs und bin ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Softwarearchitektur unterwegs. Also zum einen mal wirklich Hands-on-Architekturarbeit in den Projekten, aber auch beratend, wenn es zum Beispiel um Architekturdokumentation oder Architekturanalysen geht. Und dann ist so, ja, Ausbildung von Softwarearchitektinnen noch so ein Herzensthema von mir. Da bin ich halt gerade in diesem ISAQB Certified Professional for Software Architecture Umfeld unterwegs mit verschiedenen Trainings, also als Trainer für Foundation Level oder für die Advanced Level Module Embedded und Agiler, also agile Softwarearchitektur und verlässliche eingebettete Systeme. Ja, und ich freue mich auch hier zu sein und bin sehr gespannt auf das Gespräch mit euch beiden.
Ja, und das Thema von unserem heutigen Gespräch ist ja Softwarearchitektur beziehungsweise die Rolle von Softwarearchitekten im Projekt oder ja, so im Alltag, im Softwarealltag. Ich habe ein bisschen nachgedacht vor unserem Gespräch und ich selbst habe ja Anfang der 2000er Informatik studiert und da sprach man auch schon mal über Softwarearchitekten. Ja, in der männlichen Form, bei mir gab es leider wenig Kommilitoninnen damals in meinem Studiengang, aber meine Erinnerung an diese Definition von ja so Anfang der 2000er Jahre, die sah noch so aus, dass das eben eine allwissende Person ist, die ganz schön viele Entscheidungen trifft und letztendlich auf Basis der Erfahrung irgendwie festlegt, wie dann später so ein Software-System aussieht. Und bevor wir jetzt über die Rolle von Softwarearchitektinnen in Projekten sprechen, fände ich es total wertvoll, wenn wir mal darüber sprechen, was bedeutet es eigentlich, diese Rolle Softwarearchitektin inne zu haben, beziehungsweise was ist das eigentlich, Softwarearchitektur, also heute im Jahr 2025. Uli, du hast schon gesagt, du bist Trainer für solche Weiterbildungen. Du bist quasi dafür zuständig, unter anderem Menschen anzuleiten und zu befähigen, ja, irgendwas mit Softwarearchitektur gut umzusetzen. Vielleicht hast du ja so eine erste Definition.
Mhm. Also ich würde erst mal sagen, so wahnsinnig viel, was man grundlegend unter Softwarearchitektur versteht, hat sich gar nicht geändert. Was sich sehr, sehr stark geändert hat, ist, allgemein das Umfeld, wie Architektur entsteht, also eben genau typischerweise nicht mehr von dieser einen allwissenden Person und auch nicht primär vielleicht jetzt zu Beginn eines Projektes, sondern wie es halt in so ein agiles Vorgehen halt reinpasst, dann eben wirklich auch mit Einbindung des Teams und eben entsprechend auch immer reagierend auf das, was an Änderungen, an den Anforderungen reinkommt. Aber so dieser grundlegende Ansatz, dass wir sagen, okay, wir überlegen uns, was ist eine sinnvolle Zerlegung praktisch von unserem System? Was sind Technologien, die wir einsetzen, die einfach zu unseren Anforderungen dazu passen? Ja, also das ganz zentraler Punkt natürlich immer, dass es darum geht, eine Architektur zu finden, die dann auch zu dem Problem, das wir lösen wollen, passt. Das hat eigentlich soweit Bestand, ja, und dann eben auch so dieses ganze Thema, wie gehen wir mit Querschnittskonzepten, Querschnittsthemen um, also wenn es jetzt zum Beispiel um Themen wie Fehlertoleranz oder Performance oder was auch immer jetzt ein anderes Querschnittsthema sein mag, dass eben diese grundlegenden Fragen dann praktisch in der Architektur behandelt werden. Ja, also dieser ganz grundlegende Ansatz, ja, wie zerlege ich ein System? Wie ist das Zusammenspiel der verschiedenen Systembestandteile? Was sind sinnvolle Technologieentscheidungen oder auch Zerlegungsentscheidungen? Das ist im Kern das, was Architektur ausmacht für mich.
Mhm. Marvin, du nickst ein kleines bisschen. Siehst du das genauso?
Also ja, genau. Das ist ja praktisch die Lehrbuchdefinition, ne? Die Zerlegung der Komponenten, der Beziehungen, der übergreifenden Prinzipien. Ich finde persönlich gibt es auch eine sehr praxisnahe und einprägsame Definition, die immer gefallen hat, dass es Softwarearchitektur ist, die Summe aller Entscheidungen im Projekt, die uns richtig wehtun, wenn wir sie falsch treffen.
Eine sehr schöne Definition, die merke ich mir auf jeden Fall. Jetzt sagt ihr, es geht darum, hier diese Struktur mehr oder weniger richtig zu entwerfen, richtig zu entwickeln, vielleicht auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja schon eine große Herausforderung, oder? Also wenn wir jetzt mal kein System haben, das trivial ist, weil wenn es was Triviales ist, okay, dann brauchen wir uns wahrscheinlich viele Gedanken gar nicht machen. Aber wir sprechen ja schon über große Systeme, über komplexe Systeme, die vielleicht eine einzelne Person gar nicht so super gut überblicken kann. Wie geht man denn da ran, wenn man so eine Rolle hat, Softwarearchitektin, dass man, diese Entscheidung vielleicht so gut wie möglich trifft? Ist das nur die Erfahrung, die man irgendwie braucht, weil man schon 20 Jahre lang in der Branche unterwegs ist?
Also ich würde sagen, es ist eine Mischung auf jeden Fall. Natürlich ist Erfahrung, also wirklich Hands-on-Entwicklungserfahrung in einer bestimmten Domäne, ist absolut essentiell, um dann eben wirklich diese Rolle tatsächlich ausfüllen zu können. Natürlich geht es auch darum, sich up-to-date zu halten, was eben Technologien und auch Methodiktrends betrifft. Und dann grundsätzlich ganz, ganz wichtig finde ich eben auch, dass das eben nie Entscheidungen sind, die jetzt eine Person alleine trifft, sondern dass eben ein ganz zentraler Punkt ist, dass diese Rolle Architekt, Architektin, dass das was extrem Kommunikationsintensives ist. Ja, das fängt eben bei den Anforderungen an, dass man überhaupt erstmal rauskitzelt, was ist denn das, was am Ende wirklich relevant ist für die Architektur, was wir auch dann erfüllen müssen am Ende, weil das ist eben häufig nicht so klar, ja, oder liegt nicht auf dem Tisch, sondern muss tatsächlich erhoben werden. Mhm. Und dass man zum anderen dann eben auch intensiv spricht, eben mit anderen ArchitektInnen oder schlicht und ergreifend auch mit den Mitgliedern der Entwicklungsteams und sich da eben auch Input holt und dann eben wirklich auch eine gemeinsame Entscheidungsfindung am Ende dann moderiert.
Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich eben das Risiko, wenn wir rein von der technischen Variante drauf gucken, dann scheinen wir jetzt vielleicht irgendwie, okay, wir bauen jetzt eine riesige Microservice-Landschaft, weil das technisch cool ist, obwohl jetzt aber eigentlich wir irgendwie die Software für den Betrieb einer kleinen Stadtbibliothek umsetzen und das dann hinterher keiner betreiben kann und die sich auch das gar nicht leisten können. Also das Entscheidende ist wirklich zu gucken, was sind unsere Anforderungen und vor allem, was sind nicht unsere fachlichen Anforderungen, weil darin sind Product Owner heutzutage ja Weltmeister, rauszuschreiben, was der Kunde alles haben will, sondern eher das Wie. Wie erreichbar muss unser System sein? Wie viel darf es kosten? Weil erst wenn ich diese Fragen geklärt habe, kann ich einen, sag ich mal, fundierten technischen Entwurf machen.
Das bedeutet dann aber, dass man auf der einen Seite natürlich diese technische Expertise benötigt, um ja Dinge auch einschätzen zu können, um einschätzen zu können, ist es machbar vielleicht mit einer Technologie, was spricht vielleicht dafür, was spricht vielleicht aber auch dagegen, die eine Technologie, die andere Technologie einzusetzen. Das ist so der eine Teil, den man braucht. Darüber hinaus muss man aber auch sehr gut in der Fachdomäne irgendwie unterwegs sein, um die richtigen Fragen zu stellen und vielleicht um auch diese Menschen aus den Fachabteilungen richtig zu verstehen?
Würde ich definitiv bejahen. Also es ist so, ich sag mal, es ist das Technische, es ist das Methodische, dann eben auch wirklich die fachliche Domäne, die man kennt. Und ich würde eine Sache noch ergänzen, am Ende, sage ich mal, die meiste Software, die wir am Ende entwickeln, die erfüllt ja Geschäftsziele. Also es gibt natürlich auch nicht kommerzielle Software, ganz klar, aber der Großteil der Software, mit der wir zu tun haben, mit der soll am Ende in irgendeiner Art und Weise Geld verdient werden. Das heißt, das ist auch sowas, was ich eben immer im Hinterkopf haben sollte, gerade auch wenn es darum geht, dann eben mit entsprechenden Stakeholdern zu reden. Wie kann am Ende eine geeignete Architektur wirklich auch die Geschäftsziele des Unternehmens unterstützen? Weil das dann natürlich am Ende die ja wirtschaftlich und insgesamt erfolgreichen Produkte dann häufig sind.
Wo sortiert sich so ein Softwarearchitekt, so eine Softwarearchitektin dann überhaupt ein? Weil in modernen Projekten, die oftmals ja agil durchgeführt werden, da haben wir ja so ein paar etablierte Rollen. Wir haben den Scrum Master, wir haben den Product Owner, den hast du schon erwähnt, Marvin. Wir haben so ein Development Team mit Menschen, die eben halt die ganzen technischen Skills mitbringen und die Software schreiben. Wir haben oftmals noch eine Handvoll Stakeholder aus unterschiedlichsten Bereichen und wir haben ja schon dann den Product Owner und den Scrum Master und die ja hantieren ja schon irgendwie mit ganz vielen Bällen in der Luft, um Dinge zu klären, um Dinge abzustimmen. Wo sortiert sich denn da jetzt noch die Rolle Softwarearchitekt, Softwarearchitektin ein?
Ich würde sagen, wenn wir davon ausgehen, wir haben einen dedizierten Architekt, Architektin, dann ist das, würde ich mal fast sagen, das technische Counterpart zum PO. Eben mit demselben Fokus auf Kommunikation, aber halt einfach mit einem anderen Blick auf die Anforderungen zu gucken und genau wie der Product Owner eben zwischen Team und Stakeholdern die Kommunikation zu organisieren.
Das bedeutet, ich hätte dann zu meinem klassischen Projekt-Setup noch eine zusätzliche Rolle. Eine Person, die dann auf der einen Seite sicherlich mit dem Entwicklungsteam kommuniziert, um da vielleicht technische Sachen auch ein bisschen abzuklären, auf der anderen Seite aber auch mit Stakeholdern kommuniziert und natürlich auch mit dem PO kommuniziert, um dann aus diesen ganzen Informationen so das Richtige raus zu kondensieren.
Exakt.
Und das bringt uns natürlich auch wieder in die Ecke, dass es ganz viele unterschiedliche Ausprägungen geben kann von dieser Rolle. Ja, und das, was du jetzt angesprochen hast, das wäre jetzt wirklich eine Person, die vielleicht Vollzeit nichts anderes macht als Architekturarbeit. Ja, gerade in einem überschaubaren Team kann es aber auch sehr gut sein, dass man sagt, es gibt das gar nicht als eine dedizierte Person, sondern man sieht das Ganze eher als Teamskill, ja, oder vielleicht übernimmt viele von diesen Aufgaben dann eben auch eine Person, die eher so eine Tech-Lead, Lead-Developer-Mütze irgendwo aufhat, ja, wo dann aber eben auch so Architekturthemen irgendwie drunter zu sehen sind. Und dann gibt's natürlich auch Architektenrollen oder Ausprägungen davon, die jetzt gar nicht direkt einem Entwicklungsteam zugeordnet sind, sondern die vielleicht irgendwo auf höherer Ebene, sage ich jetzt mal, im Unternehmen praktisch rumschwirren.
Es ist sowas wie dieser ominöse Enterprise Architect, den es oftmals in sehr, sehr großen Firmen gibt?
Das wäre eine Rolle. Was ich auch kenne, ist zum Beispiel sowas wie ein Chief Architect, wenn man jetzt beispielsweise größere Projekte hat, wo mehrere Entwicklungsteams da sind und ich einfach eine Person praktisch haben will, die sich wirklich um die Architekturbelange, die so teamübergreifend sind, dann kümmert. Ja, praktisch in Abgrenzung dann zu einer Rolle wie ein Teamarchitekt, wo dann eben eine Person praktisch die Architekturaufgaben und auch die Schnittstelle dann eben im Team bereitstellt. Und dann gibt es teilweise auch noch so Rollen wie Plattformarchitekten zum Beispiel. Also wenn ich eine plattformbasierte Entwicklung habe, dann gibt es da vielleicht auch einfach dedizierte Architekten, Architektinnen, die auf dieser Ebene unterwegs sind.
Genau, und wenn ich dann meinen Kontext denke, haben wir da ganz oft die Rede von einem sogenannten Data-Architekt, dessen Aufgabe es ist, meistens auf unternehmensweiter Ebene dafür zu sorgen, dass, sag ich mal, Austauschformate, Schnittstellen und vielleicht auch Datenflüsse irgendwie geregelt sind.
Mhm. Genau, und wo du das erwähnst, ne, gibt es auch so andere Themen, wo man sagt, da gibt es vielleicht spezialisierte Rollen. Ja, jemand, der sich jetzt mit Security zum Beispiel im Umfeld Architektur sehr, sehr gut auskennt und da dann eben auch unterstützend zum Beispiel in bestimmte Projekte dann mit reingeht.
Das wären jetzt aber schon so einzelne Personen, die dediziert für, naja, gewisse Bereiche verantwortlich sind, da vielleicht nicht jetzt alles nach Gutdünken entscheiden, sondern viel Kommunikation betreiben, sich viele Meinungen einholen und dann das alles irgendwie zusammenbringen, um dann ja wahrscheinlich dann doch eine Entscheidung zu treffen. Also auch so, ja, einzelne Personen, die dann die Verantwortung haben für Security, für Data oder vielleicht auch für so eine Plattform.
Vielleicht auch nicht unbedingt die Verantwortung haben, sondern vielleicht einfach einzelne Teams beraten. Und wenn wir daran denken, dass wir hier in hoffentlich agilen Projekten unterwegs sind, dann trägt ja eigentlich an sich das Team die Verantwortung für den Code und für das Projekt. Und da wäre wirklich ein interessantes Konzept, einfach Leute mit gewissen Skills dann eben entweder dauerhaft im Team zu haben oder die beratend reinkommen zu lassen, um mit dem Team über gewisse Problemkontexte zu diskutieren und bei einer Entscheidung zu helfen.
Ja, und andere Ergänzung ist auch immer noch diese Abgrenzung Verantwortung versus wer tut's oder wer ist involviert. Ja, das heißt, in bestimmten Situationen ist es schon so, dass ich als Architekt, als Architektin vielleicht so eine Gesamtverantwortung für die Architektur habe. Aber das bedeutet jetzt eben nicht, dass ich alles selber entscheiden will, ja, sondern dass ich eben auch gucke, ja, wer kann sich wo sinnvoll einbringen. Also, dass ich einfach die Leute, die eben das entsprechende Wissen haben, um bestimmte Entscheidungen zu treffen oder zu unterstützen, dass ich die eben auch ganz bewusst in diesen Entscheidungsprozess mit involviere. Oder vielleicht auch sage gewisse Dinge, da sage ich jetzt, okay, das muss jetzt nicht ich entscheiden, sondern das ist vielleicht ein Thema, wo ich einfach sage, das entscheidet jetzt ein Entwicklungsteam beispielsweise autonom, ohne dass da jetzt irgendein Chief oder Plattformarchitekt reinredet.
Ja, es ist oftmals ja auch relevant, dass Dinge einfach bewusst getan werden, dass man bewusst sagt, okay, hier ist vielleicht irgendwie ein Bereich, da ist es völlig okay, wenn das Team das Beste macht, was das Team eben gut findet. Und vielleicht gibt es aber manche Themen wie Security, die vielleicht auch einheitlich sein sollten, weil man, ich weiß nicht, irgendwelche Guidelines befolgen muss, unternehmensweit, oder weil es vielleicht gesetzliche Vorgaben gibt, die man vielleicht auch einhalten muss und man das sicherstellen möchte, dass dieser Teil von so einer Architektur auch dementsprechend ausgeprägt ist, dass es überall passt und dass man da nicht irgendwo ein Defizit hat. Passt das ungefähr so in eure Definition?
Ja, das kann ja auch quasi auch nochmal als Definition von Softwarearchitektur gesehen werden, dass wir versuchen, Leitplanken zu ziehen, die Teams den möglichst höchsten Freiheitsgrad erlauben, ohne dass wir dabei auf organisatorischer Ebene ins Chaos abdriften.
Also ich finde das schon mal sehr, sehr spannend, weil das unterscheidet sich schon ein gutes Stück von dem, was ich irgendwie Anfang der 2000er gelernt habe, weil da gab es halt wirklich so diesen allwissenden Menschen, der dann wirklich gesagt hat, wie so ein König, ja, das machen wir so, hier brauchen wir eine Dreischichtarchitektur, hier brauchen wir 12 Schichten, Microservice gab es damals noch nicht und das finde ich sehr spannend und ich weiß gar nicht, wer es von euch beiden gesagt hat, aber das ist ja schon auch ein sehr agiles Vorgehen, oder? So dass man da sagt, hey, wir müssen viel kommunizieren, wir müssen vielleicht irgendwo die besten Ideen rausarbeiten, wir müssen schauen, dass wir die ganzen Stimmen hören, wir übertragen Verantwortung an ein Team, wo es sinnvoll ist, oder wir führen halt irgendwelche Entscheidungen zusammen.
Ja. Ich glaube, der Elfenbeinarchitekt ist genau aus demselben Grund vom Aussterben bedroht, warum es der Wasserfall ist. Es funktioniert halt einfach nicht. Man kann nicht einfach irgendwie sich in einem Turm einschließen, die technischen Entscheidungen treffen und dann der überhaupt mit der Realität konfrontiert. Ne?
Ja, Marvin, du nimmst mir jetzt schon meine obligatorische nächste Frage weg zu einem Großteil, denn wenn man über Softwarearchitektur spricht und man jetzt vielleicht selbst nicht so tief in der Softwareentwicklung drinsteckt, da drängt sich einem ja oft diese Frage auf, ist das nicht dasselbe wie die Architektur bei einem Haus? Und da ist es ja so, ich bin Architekt, ich sperre mich irgendwo ein, ich plane alles, ich habe vielleicht noch irgendwie Unterstützung für die Statik und dann ist der Plan fertig und dann kann das dann irgendwie gebaut werden. Und da drängt sich, finde ich, oft so die Frage oder der Vergleich auf, ist es bei der Software nicht auch so? Ich bin im Elfenbeinturm, da hat man eine schöne Aussicht da oben. Ich plane alles und dann gebe ich den Plan raus und dann wird es halt ausprogrammiert und dann passt. Aber da hast du mir jetzt die Antwort schon vorher gegeben.
Also ich würde mal sagen, auch als Häuslebauer bist du mit einem Elfenbeinturmarchitekten auch nicht glücklich. Ja, auch da ist die Interaktion und die Abstimmung wichtig. Diese Metapher oder dieser Vergleich ist ja schon durchaus kontrovers. Also es gibt ja auch so die Idee, dass so ein Architekt eher so in Richtung Landschaftsarchitekt geht, ja, weil es einfach irgendwo insgesamt praktisch alles formbarer ist, ja, eben auch so, was weiß ich, wie ich jetzt irgendwie einen Park zum Beispiel auch irgendwo anlege, dass das dann eben auch was ist, was sich ständig ändert, ja, wo ich vielleicht auch auf irgendwelche Änderungen reagieren muss, ja, dass vielleicht so, wie wir es momentan angelegt haben, bestimmte Anforderungen nicht erfüllt sind und dann wird halt mal irgendwo ein Beet neu angelegt zum Beispiel. Und das ist natürlich, was in der Software eher geht, als wenn wir jetzt eben wirklich an Gebäudearchitektur denken. Ja, weil da reiße ich eben nicht so mal eben das Fundament unten raus und ersetze es durch was anderes.
Und zweitens bewegen wir uns in Softwareprojekten ja häufig in, sag ich mal, etwas neueren oder nicht komplett ausgewürfelten Themen. Ich meine, Häuser bauen wir jetzt als Menschheit seit 5000 Jahren vielleicht und Statik ist, glaube ich, physikalisch ziemlich ausgefuchstes Thema. Aber wenn wir jetzt daran denken, dass irgendwelche Businessprozesse neu leben und sich vielleicht eine Organisation weiterentwickelt, dann hat man wahrscheinlich immer noch teilweise rapide Änderungen, auf die man reagieren muss.
Ja, ich finde, das ist halt super wichtig, weil Hausbau ist halt kompliziert und Statik ist auch kompliziert, aber halt nicht komplex, so wie Softwareentwicklung. Und bei einer Statik, jo, die rechne ich durch. Und wenn ich irgendwann mal vielleicht später noch einen Balkon an mein Haus ranzimmern will, dann kann ich es ausrechnen und kann sagen, ja, funktioniert. Oder Haus abreißen, neues Haus hinbauen, können Sie sich ausdenken. Aber vielleicht machen Sie sich lieber eine schöne Terrasse hin, das ist günstiger. Und Software ist ja, ich meine, durch den ganzen agilen Gedanken ja von vornherein irgendwie so ausgelegt, dass sie im Wandel ist und dass es immer wieder zu Änderungen kommen kann. Und ich glaube, die spannende Frage ist natürlich bei Software vielleicht, wie teuer wird es denn, wenn sich grundlegend was verändert? Aber so diese Agilität oder Dynamik, die ist ja irgendwie schon generell drin, oder? In der Softwareentwicklung.
Also ich glaube, was man halt schon berücksichtigen muss, ist, dass auch Architektur dann wiederum was ist, was Agilität ermöglicht. Ja, also sozusagen auf architektureller Ebene kann ich eben auch Grundlagen schaffen, damit es dann eben möglich ist, eine Software am Ende in eine bestimmte andere Richtung praktisch weiterzuentwickeln oder zu verändern. Ja, das heißt, da gibt es schon Dinge, wo ich mir wahrscheinlich auch dann relativ frühzeitig schon mal Gedanken machen muss, ja, weil manche Dinge lassen sich im Nachgang leicht ändern, andere Dinge sind entsprechend teuer. Das heißt, auch genau da dann eben so diese Entscheidung oder diese Abwägung zu machen, ja, wann ist jetzt für eine bestimmte Art von Architekturentscheidung der richtige Zeitpunkt? Also was sollte ich vielleicht relativ frühzeitig mal berücksichtigen und was sind andererseits halt Punkte, wo wir sagen, ja, da wird sich auch viel verändern im Laufe der Zeit und da müssen wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht ultimativ jetzt irgendwelche Entscheidungen festzurren, sondern können da auch einfach gucken, wie sich das ganze Projekt, wie sich die Anforderungen weiterentwickeln.
Um das vielleicht mal mit einem praktischen Beispiel zu beleben, wenn wir so eine klassische Dreischicht-Architektur nehmen und wir haben unsere Datenbank sauber gekapselt, dann haben wir im Projekt immer noch die Möglichkeit, unsere Datenbank zur Not auszutauschen, ohne allzu viel von der Software bei Mitleidenschaft zu ziehen. Stattdessen, wenn wir in unserer UI-Layer die Datenbank direkt ansprechen, wir versuchen, die Datenbank auszutauschen, dann wird das schon höllisch aufwendiger. Und das hat genauso was, wo Architektur helfen kann.
Wie geht man denn jetzt in ein Projekt ran, wenn man jetzt nicht dediziert diese Rolle hat? Weil ich kann mir vorstellen, in vielen Projekten ist es erstmal eine Hürde, eine zusätzliche Person zu haben. Und vielleicht braucht man es auch nicht, wenn das Projekt nicht so riesengroß ist. Also gerade die Projekte, in denen ich in den vielleicht, weiß nicht, letzten 10 Jahren gearbeitet habe, die meisten davon waren nicht so riesengroß. Also so 20-Personen-Projekte waren da eher die Seltenheit. Viele Projekte, in denen ich tätig war, da gab es schon irgendwie 3 Leute, die entwickelt haben, vielleicht auch mal 5, 6 Leute. Und dann lief so ein Projekt ein Jahr oder 2 Jahre, bis man mal so ein erstes marktfähiges Release hatte. Und da wäre es oftmals wahrscheinlich schwierig gewesen, jetzt noch eine Person mit reinzunehmen, die dediziert sich um sowas kümmert. Zum einen, weil es ein Kostenfaktor ist, natürlich. Zum anderen, weil vielleicht gar nicht so super viel Arbeit da ist, wenn das Projekt nicht so riesengroß ist. Deswegen frage ich mich jetzt, oder ich frage euch deswegen, ich habe ja 2 Experten hier vor mir, wie kann man denn in der normalen, in Anführungszeichen, klassischen agilen Softwareentwicklung, beispielsweise nach Scrum, vorgehen, um auch jetzt so diese ganzen Software-Architektur-Gesichtspunkte irgendwie adäquat zu berücksichtigen. Und ich meine, was du jetzt gerade als Beispiel gebracht hast, Marvin, das ist der Klassiker, diese Dreischicht-Architektur. Da hat man mir im Studium damals auch schon gesagt, hey, das ist voll gut, da kann man dann die Datenbank austauschen, wenn man zum Beispiel auch so einen OR-Mapper nimmt. Das war damals ziemlich cool. Und der neueste Schrei irgendwo, ich habe es jetzt nie erlebt, dass die Datenbank ausgetauscht wurde, aber es war immer ein schönes Gefühl zu wissen, es ist möglich. Es ist möglich.
Ja, also ich würde erst mal damit anfangen, wie wir schon gesagt haben vorhin, dass es eben nicht unbedingt dedizierte Personen geben muss, sondern dass es eben auch ein Teamskill einfach sein kann. Also dass wir Architektur wirklich als Teamverantwortung sehen. Das setzt eben ein gewisses Bewusstsein voraus, bestimmte Skills, die man durch Training oder was auch immer natürlich auch bekommen kann, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie gehe ich eigentlich methodisch sinnvoll vor, um zu entscheiden, was sind die Architekturthemen, mit denen ich mich jetzt beschäftigen sollte, ne, und wie treffe ich dann eben nachvollziehbar Entscheidungen und alles, was dann an der Stelle noch dranhängt. Also das wäre erstmal der Punkt, dass man wirklich sagt, nein, es gibt nicht zwangsläufig eben eine dedizierte Person, sondern das kann auch einfach aufgeteilt sein. Und zum anderen ist natürlich auch die Frage, wie plane ich dann jetzt in so einem agilen Umfeld Architekturarbeit? Weil das ist ja so ein bisschen eine Gefahr, ne, dass das Backlog vielleicht sehr featurezentrisch ist und da am Ende eben genau diese Architekturthemen keinen Platz finden. Aber dass wir da eben auch sagen, wenn es bestimmte Themen gibt, Lösungskonzepte zum Beispiel, die einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt werden müssen, ja, weil einfach viel weitere Arbeit drauf aufbaut, dass das dann eben auch was ist, was wir entsprechend in unserem Backlog einplanen und dann auch priorisieren. Ja, und da dann eben auch genau mit dieser Architekturbrille sozusagen, dass wir eben sagen, okay, was sind denn jetzt hochpriore Architekturthemen und was sind vielleicht andere Themen, die einfach zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden können.
Dann brauche ich im Team aber auch die richtigen Leute, die hier die Brille aufhaben für das Thema Softwarearchitektur. Und ich brauche Leute, die im richtigen Moment dann auch irgendwie die Hand heben und sagen, hey, hier müssen wir mal drüber sprechen, ob das wirklich die beste Entscheidung ist. Da muss man wahrscheinlich nachfragen, hey, was habt ihr sonst noch für Ideen? Also was habt ihr sonst noch für Pläne? Weil hier ist vielleicht ein kritischer Punkt, da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Und ich brauche zusätzlich natürlich auch einen Product Owner, der das Verständnis hat und der nicht nur auf seine Features guckt, was ich durchaus schon erlebt habe in Projekten, dass Product Owners sehr, sehr featurezentrisch unterwegs waren. Und da war es oftmals sehr schwer, so irgendwie zu vermitteln, hey, wir haben hier eine technische Story. Das sieht man dann später erstmal nichts im Review, aber das ist voll gut, weil es uns mehr Stabilität bringt oder irgendwie was anderes bringt, von dem wir später profitieren.
Ich finde so, Kommunikation mit dem Backlog raus sind ja effektiv meistens das, was uns retten kann, ja wirklich Qualitätskriterien und Qualitätsszenarien. Weil wenn die quasi mit dem Backlog getrackt sind und so der Product Owner auch versteht, okay, wir müssen das jetzt nicht machen, weil wir sagen, es ist ein technisches Feature, sondern wir müssen das machen, weil das zahlt auf unsere SLAs ein, die Software muss hochverfügbar sein, deswegen müssen wir das jetzt tun, um unser Szenario erfüllen zu können, dann hat auch der Product Owner das leichter, das einzuplanen und abzuwägen, brauche ich jetzt das Feature oder muss ich jetzt gucken, dass ich meine Qualitätsanforderungen erfülle? Und ich finde da auch, da müssen wir auch bei der Weiterbildung des Teams nicht nur die Entwickler, sondern potenziell auch eben den PO und auch den Scrum Master mit ausbilden in Richtung Architektur, weil ich finde erst, wenn das komplette Team da die Brille drauf hat, kannst du auch wirklich die Skills und die Synergien des Teams verwenden, weil vielleicht ist der PO auch generell besser darin, Qualitätsanforderungen zu erheben, weil er eh schon weiß, wie er Anforderungen erheben soll. Und im Team hast du dann sicherlich Entwickler mit verschiedenen Spezialisierungen, wo der eine dann Frontend-Architekturentscheidungen besser treffen kann, als der andere Backend-Architekturentscheidungen.
Jetzt musst du aber ganz kurz noch zwei Begriffe erklären, Marvin, die du gerade sehr selbstsicher verwendet hast. Und zwar, ich habe es mal aufgeschrieben, Qualitätskriterien und Qualitätsszenarien. Was genau verstehst du denn darunter?
Genau, also das leitet sich ja beides ab aus eben der Tatsache, dass wir in einem Softwareprojekt nicht nur fachliche Anforderungen haben, sondern eben auch qualitative oder anders genannt auch nicht funktionale Anforderungen, die eben beschreiben, unser System soll wartbar sein, unser System soll irgendwie erweiterbar sein, verfügbar sein. Eben solche Eigenschaften von einem System, die man nicht so einfach greifen kann wie einzelne Features, die aber halt das System entweder funktionieren lassen oder halt nicht, wenn sie nicht da sind. Und um sowas ein bisschen zu systematisieren und greifbar zu machen, hat man sich da das sogenannte Qualitätsszenario ausgedacht, was dann einfach sagt, okay, nicht unser System muss schnell sein, sondern unser System muss innerhalb von 100 Millisekunden auf eine Nutzeranfrage antworten. Dass du halt eine, sag ich mal, messbare Größe hast, die du auch irgendwie testen kannst, die halt auf deine Qualitäten, die du haben willst, irgendwie einzahlt.
Okay, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar, denn ich meine, die nicht funktionale Anforderung, das System muss wartbar sein, da habe ich noch nie irgendwie jemanden erlebt, der gesagt hat, nö, unser System muss nicht wartbar sein. Mm-mm. Was bedeutet das, Wartbarkeit? Ja, muss wartbar sein. Also das finde ich super, wenn man das so ein bisschen konkretisiert, weil dann kannst du ja wirklich draufschauen, wenn du es zu deinem Beispiel hast, irgendwie 100 Millisekunden Antwortzeit für eine User-Interaktion, dann kann man ja draufschauen, sind es 100, sind es 200, sind es nur 95 und dann kannst du ja wirklich sagen, das passt oder das passt nicht. Und das macht es ja auch wirklich einfacher, da zu wissen, wo man steht.
Hm. Und das hat halt auch den Vorteil, dass es wirklich greifbar und konkretes und das ist auch für Stakeholder hilfreich.
Ja.
Ja, weil im Prinzip jetzt mit sehr abstrakten Metriken zu arbeiten, ist dann auch schwierig. Aber wenn ich jetzt wirklich sagen kann, okay, es passiert jetzt dieses und jenes Ereignis und innerhalb von so und so vielen Millisekunden soll mein System darauf reagiert haben, dann ist das eben was, was wirklich konkret und greifbar ist und damit dann eben zum Beispiel auch priorisiert werden kann. Ja, weil mein Beispiel ist immer, ja, ist jetzt Wartbarkeit oder Security wichtiger? Das kann man jetzt nicht wirklich beantworten, aber wenn ich jetzt eben wirklich konkrete Wartbarkeitsanforderungen habe und konkrete Security-Anforderungen habe, dann bin ich eben auch in der Lage, die entsprechend zu priorisieren.
Ja, das ist auf jeden Fall super, wenn es greifbar ist und wenn es messbar ist, weil dann kann ich ja auch mir irgendwie, keine Ahnung, zeitliche Verläufe in Statistiken anschauen, kann schauen, ob ich besser geworden bin, kann schauen, oh, wie sieht's in den letzten 3 Monaten aus, vielleicht bin ich irgendwo schlechter geworden, muss ich da vielleicht jetzt mehr Fokus draufpacken, weil in den anderen Bereichen bin ich super dick im grünen Bereich, das ist erstmal vielleicht gar nicht so wild, wenn es ein bisschen schlechter wird, weil es immer noch sehr, sehr gut ist.
Es schlägt auch wieder eine Brücke zurück, warum der Elfenbeinturm nicht funktioniert, weil ich mich alleine einschließe und versuche, irgendwie die Qualitätsszenarien für ein System irgendwie mir aus den Fingern zu saugen, hätte ich die Hälfte vergessen. Aber wenn es das Team gemeinschaftlich macht, auch mit den Stakeholdern und mit den Product Ownern, vielleicht im Rahmen meines irgendwie gearteten Workshops, dann habe ich eine viel bessere Chance, dass ich irgendwie alle Facetten meines Systems zumindest irgendwie mal anschneide und priorisieren kann.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon in eurem Leben vielen Universalgenies begegnet seid. Also ich bin es noch nicht. Es wird immer wieder davon gesprochen, dass es doch solche Leute gibt, die alles irgendwie extrem gut können. Ich glaube aber persönlich, das ist eine Illusion. Und je stärker man sich davon löst und hingeht zum Team, ich glaube, desto mehr profitiert man davon. Denn mir geht es so oft so, wenn ich irgendwie mit Teams zu tun habe und ich persönlich irgendwie eine Meinung habe, oder eine Überzeugung und glaube, so geht's richtig und dann mit Teams oder mit mehreren Personen drüber spreche, es passiert so oft, dass ich mir danach denke, ja cool, das habe ich was dazugelernt. War vielleicht komplett falsch, was ich dachte oder war zu 30% falsch, aber ich bin noch nie gefühlt aus irgendwelchen Terminen rausgegangen und habe gedacht, boah, also ich wusste alles am allerbesten, war Zeitverschwendung.
Also wo ich auch nochmal anknüpfen würde, du hast ja vorhin die Frage gestellt, wie ist es denn jetzt, wenn ich ein sehr kleines Entwicklungsteam habe, ja, wo jetzt vielleicht gar nicht eine Person als Vollzeitarchitekt, Architektin wirklich machbar ist. Was da zum einen mal ein Modell ist, dass man sagt, man kann sich natürlich auch punktuell unterstützen lassen, ja, von eben zum Beispiel mal Know-how sozusagen abzwacken von erfahrenen Architektinnen, oder dass man eben auch sagt, über jetzt Projekt oder Teams hinweg, dass man zum Beispiel sowas wie eine Architecture Community of Practice etabliert, wo man eben sagt, okay, wir haben hier ein Thema, mit dem wir gerade ein bisschen am Struggeln sind vielleicht in unserem Projekt, und dass man dann eben schaut, okay, was haben zum Beispiel andere Teams oder andere EntwicklerInnen eben für Erfahrungen gemacht in dem Umfeld, dass man eben wirklich auch in der Lage ist, da sozusagen das Wissen der anderen auch anzuzapfen. Ja, dass das eben nicht alles jetzt was ist, was so ein 2-3-Personen-Team irgendwie alleine stemmen muss, sondern dass man da eben auch sich praktisch die Unterstützung von anderen Teams holt.
So eine Community of Practice, die du gerade erwähnt hast, das ist letztendlich ja so eine, ich sag mal, Interessengemeinschaft oder so eine Community von Leuten, die dasselbe machen, die sich darüber austauschen und dann von ihren Erfahrungen profitieren. Ist das was hauptsächlich unternehmensintern funktioniert? Das heißt, wenn ich jetzt ein riesengroßes Unternehmen habe, wo es super viele Teams sind, dass ich da sowas etabliere? Oder funktioniert es auch bei kleineren Unternehmen ja unabhängig davon? Also so als Meetup-Format vielleicht? Habt ihr da Erfahrung?
Ich meine, du hast ja schon ein Format reingestreut mit den Meetups, und es gibt ja auch andere Beispiele, zum Beispiel sowas wie Java oder Golang, Usergruppen, Internetforen etc. Also es gibt heutzutage, denke ich, viele Möglichkeiten, sich da auch von außen noch Ressourcen ranzuholen und sich in größere Communities mit zu integrieren als kleines Unternehmen vielleicht.
Ja, also ich glaube, es sind auch einfach zwei Dinge, die sich ergänzen können. Also gerade das Externe mit einem Meetup-Format hat natürlich dann einfach den Vorteil, dass man sozusagen aus der eigenen Unternehmenssuppe vielleicht nochmal draußen ist und ein paar Impulse wirklich von außen bekommt. Auf der anderen Seite kann so eine interne Community of Practice natürlich super hilfreich sein, weil man einfach offener mit seinen konkreten Problemstellungen kommen kann, ja, was jetzt dann eben bei einem Meetup-Format nicht so funktioniert. Ja, wo man vielleicht erstmal sehr viel tun müsste, um Dinge irgendwie zu abstrahieren, ja, weil es einfach Dinge gibt, über die man jetzt auf einem offenen Meetup vielleicht nicht reden kann.
Ja klar, wenn man da mit anderen Leuten außerhalb des Unternehmens spricht, dann muss man natürlich schon immer ganz gut überlegen, was man da jetzt preisgeben darf, muss gegebenenfalls Dinge anonymisieren, vereinfachen, und dann wird alles natürlich auch ein bisschen unschärfer. Wenn ich euch jetzt aber so richtig verstanden habe, dann geht es beim Thema Softwarearchitektur zu einem sehr großen Teil um ja Kommunikation mit verschiedensten Personengruppen, Stakeholder, Product Owner, Entwicklungsteam etc., gewürzt oder kombiniert mit einer gewissen Erfahrung, dass man eben halt auch schon andere Projekte gesehen hat. Ich glaube, das ist immer super wertvoll. Aus Büchern lernt man oftmals nicht so viel wie aus Projekten, wo man wirklich live dabei war. Und dann aber auch noch, Marvin, was du angeschnitten hast, gehört noch was Methodisches dazu, oder? Also du hast das mit diesen Qualitätskriterien, mit diesen Qualitätsszenarien gesagt. Ich meine, da gehört sicherlich auch ein bisschen Übung dazu, dass man sowas vielleicht korrekt formuliert. Ich habe im Kopf so ein bisschen das Beispiel, wenn man anfängt, irgendwie agil zu arbeiten, da geht es hier um diese ominösen User Stories. Und wenn Leute zum allerersten Mal sowas machen, dann ist das super holprig. Und wenn man sich in einem Projekt anschaut, so die ersten Stories, die irgendwie so ein Product Owner vielleicht geschrieben hat, versus Stories so ein Jahr später, dann ist da meistens ein großer Unterschied, weil, naja, die Erfahrung ist da, man hat vielleicht die Methodik ein bisschen besser verinnerlicht und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, was du da jetzt so ein bisschen angeschnitten hast, das ist doch dann sicherlich auch was man lernen muss, beziehungsweise sollte oder kann.
Ja, definitiv. Also es gibt da glücklicherweise mittlerweile, sag ich mal, so einen systematischen Methodenkoffer, wo über die Jahre jetzt viele schlaue Köpfe sich hingesetzt haben und Sachen zusammengeschrieben haben, Sachen zusammengetragen haben, die gut funktionieren. Wenn man da, sag ich mal, einen sehr niederschwelligen Einstieg haben will, man ist jetzt ein neues Team und sagt jetzt mal, wir wollen jetzt mal ein bisschen Softwarearchitektur machen diesmal, kann man sich zum Beispiel einfach mal das ARC42-Template nehmen, so als wirklich grundlegende Einstiegsmethode, weil das ist einfach erstmal ein Template für Architekturdokumentation, aber da stehen halt genau solche Dinge wie zum Beispiel eben Qualitätsszenarien als Beispiele drin, an denen man sich so ein bisschen entlanghangeln kann, wie man denn da vorgehen würde.
Und das ist letztendlich dann schon, ja, wie du es gesagt hast, ein Einstieg, wo man sagen kann, hey, das ist ein Startpunkt, damit fangen wir mal an. Das ist auf jeden Fall dann schon mal, ich weiß nicht, so eine grundsätzliche Sammlung von verschiedenen Gesichtspunkten oder Bereichen, die man da dann berühren muss, weil es eben halt im Template drin ist.
Genau, das, und man dann versucht, sich da vielleicht ein bisschen systematischer vorzubilden. Dann haben wir in Deutschland ja das Glück, dass wir hier den Isaac Coupé haben, der sich da viel Gedanken gemacht hat zum Thema, wie mache ich eigentlich Softwarearchitektur und wie vermittle ich anderen Leuten Softwarearchitektur. Ich glaube, das wäre jetzt die ideale Stelle, um mal an den Uli zu übergeben.
Denn der Uli hat es schon angeteasert, als er sich vorhin vorgestellt hat, ungefähr vor einer Dreiviertelstunde. Uli, was steckt denn hinter diesen vielen Buchstaben, die ich jetzt nicht wiederholen werde, weil ich sie definitiv durcheinander bringe?
Ja, da gibt es ganz viele Buchstaben. Also erstmal ISAQB, steht für International Software Architecture Qualification Board. Das ist aktuell ein Verein von eben, ja, ExpertInnen, sowohl aus Trainingsunternehmen, aus der Industrie, auch aus universitären Umfeld. Und letztlich hat sich die ISAQB eben das Ziel gesetzt, die Ausbildung von SoftwarearchitektInnen zu verbessern. Und dafür gibt es dann so ein Zertifizierungsschema, den CPSA, Certified Professional for Software Architecture, der eben ja einen Rahmen praktisch bereitstellt, um sich eben im Bereich Architektur weiterzubilden. Und da gibt es zum einen mal diesen CPSA Foundation Level. Das ist eben ein Grundlagentraining, wo im Grunde genommen wirklich diese Grundlagen der methodischen Architekturarbeit vermittelt werden. Also wirklich von sozusagen der Anforderung dann eben bis zu der daraus abgeleiteten Architekturentscheidung. Auch wie halte ich Dinge fest, wie kommuniziere ich sie? Ja, weil ist ja schön, okay, wenn ich mir was überlegt habe, aber wenn es niemand anders dann im Projekt irgendwo weiß oder versteht, ja, ist auch wenig geholfen. Ja, also auch so dieses ganze Thema Dokumentation und Kommunikation spielt da auch eine wesentliche Rolle.
Aber da geht es, wenn ich kurz einhaken darf, da geht es dann um die ganzen methodischen Skills, die man in diesem Kurs lernt. Also da geht es nicht um konkrete technologische Dinge, die man vielleicht dann im Projekt benötigt, sondern es geht um die Methodik, dorthin zu kommen, Entscheidungen überhaupt zu treffen.
Genau, also das ist der Foundation Level und dann gibt es eben drauf aufbauend den Advanced Level. Und da kann man sich dann eben in sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln. Das heißt, da gibt es ein großes Portfolio von Modulen, roundabout 20 Advanced-Level-Module aktuell, wo ich mir eben praktisch rauspicken kann, was für mich relevant ist. Ja, und das können eben zum Beispiel Module sein, die auch primär in eine Methodikrichtung gehen. Also wenn ich mich in Architekturdokumentation oder Architekturbewertung zum Beispiel vertiefen will, gibt es da entsprechende Module. Ja, es gibt auch ein Modul, wo es rein um das Thema Soft Skills geht. Und dann gibt es auf der anderen Seite Module, die dann schon eher in eine technische Richtung gehen. Also zum Beispiel das Embedded-Modul, wo es dann eben um eingebettete Systeme geht. Ja, dann aber auch sowas wie Flex, wo es um flexible Architekturen geht. Also sowas wie Microservice-Architekturen zum Beispiel. Oder auch sowas wie Cloud-Infra, wo es dann eben um Infrastruktur für Cloud-Native-Systeme geht. Das heißt, da kann ich dann wirklich schauen, okay, was ist für mich praktisch sinnvoll? Ja, dann picke ich mir praktisch als Grundlage dann für meine Advanced-Level-Zertifizierung dann eben typischerweise 3 Schulungen raus, die für mich eben relevant sind, ja, die ich dann eben wirklich auch in meiner Arbeit einsetzen kann oder anwenden kann. Und dann kann ich praktisch im Anschluss daran dann tatsächlich diese Zertifizierung zum Advanced-Level machen, die dann in Form von so einer Hausarbeit, Fallstudie im Endeffekt abläuft.
Mhm. Und wie viele solche Module gibt es denn da insgesamt dann? Du hast jetzt ein paar erwähnt, zum Beispiel dieses Embedded-Modul oder dieses Cloud-Native-Modul. Wie groß ist da dieser ganze Blumenstrauß an unterschiedlichsten Facetten?
Also so 20 plus minus, ne, kommt immer mal wieder eins dazu. Ganz selten fällt auch mal eins weg, ja, weil es vielleicht ein Thema ist, was nicht mehr so relevant ist. Und es gibt eben auch Module, die dann eher so verschiedene Kompetenzbereiche streifen. Also Agile haben wir auch schon drüber gesprochen. Das wäre eben auch eines, wo dann eben Soft-Skill-Aspekte drin sind, ja, und dann eben methodische Aspekte drin sind. Also wo sich dann einfach verschiedene Themen, verschiedene Kompetenzbereiche auch drin wiederfinden.
Und diese Zertifizierung, die du jetzt angesprochen hast, dieses Advanced Level oder Advanced Level Zertifizierung hieß es, glaube ich. Ist das dann so das Höchste, was man machen kann, wenn man jetzt in diesem Bereich weitermachen möchte? Oder ist das irgendwie so eine Zwischenstufe und es gibt darüber noch den Super Advanced Level oder Enterprise Level oder irgendwas anderes?
Also es gibt einen Expert Level, der ist praktisch in den letzten Stadien der Vorbereitung, würde ich sagen, dass das Ganze launcht. Das heißt, momentan, ja, Stand heute ist praktisch Advanced Level das Höchste. Aber es ist eben geplant, dass es oben drüber dann auch noch eine Ebene gibt.
Und das wäre jetzt für Leute, die jetzt, weiß nicht, im Projekt ganz normal arbeiten und aber Bock haben, da jetzt einfach besser zu werden im Bereich Softwarearchitektur, da vielleicht auch mal ein bisschen neue Perspektiven zu entwickeln und dann vielleicht auch künftig solche Rollen mit zu übernehmen in Projekten, wäre das so, ja, so ein greifbarer Entwicklungspfad, oder?
Auf jeden Fall, ja. Und was eben beim ESAGOB-Zertifizierungsschema auch schön ist, ist, man kann wirklich erstmal einzelne Schulungen, einzelne Module praktisch besuchen und kann sich dann irgendwann überlegen, okay, will ich jetzt wirklich diese Advanced-Level-Zertifizierung machen, ja oder nein? Das heißt, das sind alles Module, die für sich genommen, sage jetzt mal einfach sinnvoll sind, einen praktischen Nutzen haben und die auch nicht verfallen. Ja, also es ist nicht so die extreme Gelddruckmaschine, wie manche Organisationen das perfektioniert haben, wo ich dann irgendwie alle paar Jahre nochmal Geld einwerfen muss, um irgendwas aktuell zu halten, sondern es ist tatsächlich so, ich besuche diese Schulungen, sowas wie Agila oder Embedded zum Beispiel, und bekomme praktisch Credit Points, die ich sammle für den Besuch. Und die bleiben auch gültig. Und wenn ich irgendwann sage, okay, ich habe jetzt genug Credit Points beisammen, um dann wirklich auch die Zertifizierung zu machen, dann kann ich das jederzeit tun.
Und ich finde auch eine coole Sache an dieser Modularisierung ist, dass sie auch, sag ich mal, die Tür öffnet für andere Profile als, sag ich mal, den klassischen Softwareentwickler, der jetzt sich vorgenommen hat, die Advanced zu machen, weil er Architekt werden will. Ermöglichen so Module wie Agile eben oder Flex auch mal einem Product Owner oder einem Scrum Master mal zu sagen, ich will mir so ein gewisses Grundverständnis für Softwarearchitektur aufbauen, ohne dass ich mich da jetzt groß committe, da so einen halben Studiengang aufzunehmen.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube ja, in der Softwareentwicklung gibt es natürlich immer ein bisschen Spezialisierung. Und wenn du, Marvin, jetzt der Profi bist für Datenbanken, dann ist das natürlich eine gute Sache für alle Projekte, in denen du bist, wenn es um Datenbanken irgendwie geht. Aber ich finde, so dieses methodische Grundverständnis ist halt für alle Rollen super spannend. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen diese agile Idee oder diese Scrum-Idee, dass alle Leute im Team Ahnung von allen anderen Bereichen haben, aber nicht jede Person muss Experte irgendwie sein für alles Mögliche. Aber so wie es, glaube ich, für die Frontend-Entwicklerin spannend ist, so grundlegend zu wissen, was eine Datenbank macht, ist es sicherlich auch für so einen Product Owner wichtig und spannend zu wissen, Wie funktioniert denn jetzt sowas wie Softwarearchitektur? Was ist das? Warum sollte man denn irgendwas überhaupt strukturieren? Etc. pp. Also das ist dann schon mal wirklich interessant auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch in den Foundation-Level-Trainings immer mal wieder entwicklungsferne Rollen drin. Also eben zum Beispiel jemanden aus der Projektleitung oder teilweise auch Leute aus der Qualitätsmanagement beispielsweise, die einfach sagen, okay, ich möchte einfach besser verstehen, worüber die Leute eigentlich reden, ja, wenn sie irgendwie über Architektur reden oder wenn es generell um Entwicklungsthemen auch geht, um da einfach so ein Verständnis dafür zu entwickeln.
Ja, also, ey, ich war in genügend Projekten, wo ich mir gewünscht hätte, dass vielleicht der eine Stakeholder oder der Projektleiter ein bisschen mehr Verständnis hat für manche Themen in der Softwareentwicklung, und zwar Verständnis im Sinne von Wissen einfach, weil es oftmals schon Situationen gab, die schwierig waren, weil, naja, da zwei unterschiedliche Welten irgendwo sind und man die Brücke erst bauen musste und das teilweise halt sehr anstrengend war. Und wenn natürlich überall so ein gewisses Grundverständnis da ist, ich glaube, das macht vieles einfacher, macht vieles angenehmer und sorgt sicherlich auch dafür, dass Projekte besser laufen. Das heißt jetzt aber für mein Projekt in meiner Firma, das vielleicht nur nicht so 100% gut läuft und wo vielleicht auch jetzt keine Leute drin sind, die jetzt irgendwie 20 Jahre Erfahrung irgendwo mitbringen, wären solche Weiterbildungen mal ein guter Schritt oder vielleicht ein guter erster Schritt, um mein Projekt jetzt so ja einfach ein Stück weiterzubringen, vielleicht auf so eine nächste Stufe zu bringen, ohne dass ich jetzt eine Stellenausschreibung für einen Enterprise-Architekt irgendwo die Zeitung setzen muss.
Anderes, sag ich mal, niederschwelliges Angebot wäre vielleicht auch, ich hole mir vielleicht auch nur für ein paar Tage dann externen Architekten rein, der einfach mal ein Architektur-Review durchführt und einfach mal guckt, haben wir überhaupt eine Architektur? Ist sie vielleicht irgendwie einfach rein zufällig entstanden? Wo sind unsere Haupt-Pain-Points? Und der dann einfach, sag ich mal, dem Team so ein paar Baustellen mitgeben kann, an denen sie sich dann noch, die sich dann weiterhin beschäftigen können wieder.
Ist das eine philosophische Frage? Haben wir vielleicht zufällig eine Architektur oder hat man immer eine Architektur und die ist entweder gut, passend oder schlecht und unpassend?
Also ich würde sagen, jedes System hat eine Architektur. Die Frage ist zum einen, ist sie irgendwo explizit festgehalten? Ja, also finde ich da irgendwas, wo das Ganze überhaupt beschrieben ist? Und dann eben wirklich die Frage, ist das Ganze systematisch entstanden durch eine Folge bewusster Entscheidungen oder was wir eben häufig haben, ja, sind das einfach Ad-Hoc-Entscheidungen. Ja, man hat vielleicht nicht in der Tiefe drüber nachgedacht, man hatte vielleicht auch nicht das nötige Wissen zu einem gewissen Zeitpunkt und hat dann auf eine ja suboptimale Art und Weise eine Ad-Hoc-Entscheidung getroffen.
Solche Architektur-Reviews durch so einen externen Experten sind sicherlich aber auch sinnvoll, wenn man schon irgendwelche Legacy-Projekte hat, oder? Dass man jetzt wirklich sagt, hey, das Projekt, die Leute, die es angefangen haben, sind vielleicht gar nicht mehr im Unternehmen. Wir müssen das irgendwie weiterführen und bräuchten vielleicht jetzt mal irgendwie diesen externen Blick für so eine Bewertung irgendwo.
Genau, das ist ein guter Einstiegspunkt. Gerade bei einem Legacy-Projekt, das aber jetzt auch schon länger, sag ich mal, verwaist ist, gehört da auch, brauchst du auch noch ein bisschen mehr, da gehört, sag ich mal, eine ganze Stange an Software-Archäologie dazu, bis du mal versuchst rauszufinden, okay, was waren die Intentionen von dem System? Was hat man sich dabei gedacht, als es entworfen wurde? Wo sind die Punkte, an denen recht viel geändert werden muss? Wo sind die Punkte, an denen recht wenig regelmäßig geändert werden muss? Damit man sich langsam sicher mal ein Bild machen kann, wo soll das denn eigentlich hin? Und da kann man auch hinterher dann versuchen, einfach mal Qualitätsanforderungen zu erheben und dann einfach mal gegensetzen, okay, so wie dieses Ding jetzt ist, tut es seine Qualitätsanforderungen erfüllen oder wie müsste ich es verändern, damit ich da hinkomme?
Also im Grunde muss man es, also genau das, was du gesagt hast, muss man definitiv machen, denn eine Architektur ist halt nie für sich genommen gut oder schlecht, ne, sondern sie ist immer mehr oder weniger geeignet für die Anforderungen, die wir haben. Und das ist bei so Architekturanalysen auch manchmal das Problem, dass man sich in der Vergangenheit nie so explizit Gedanken gemacht hat, zum Beispiel über das Thema Qualitätsanforderungen. Das heißt, das ist dann oft auch schon der erste Schritt, wirklich mal aus den Stakeholdern praktisch rauszuholen, was sind denn am Ende eigentlich die wichtigen Qualitätsziele und Qualitätsanforderungen in Form von solchen Szenarien eben, wie es Marvin vorhin auch beschrieben hat, um dann wirklich mal die Architektur dagegen zu halten.
Und für so eine Analyse ist es natürlich auch hilfreich, wenn man dann diese entsprechende Ausbildung, sage ich mal, genossen hat. Die kann man ja dann anwenden für ein neues Projekt oder halt auch für die, Marvin, du hast ein schönes Wort benutzt, Software-Archäologie. Ich habe sowas ein einziges Mal erlebt, so ein Architektur-Review. Boah, das ist sicherlich schon mehr als 15 Jahre her, liegt lang, lang in der Vergangenheit und da ging es um ein Kundenprojekt, das verkauft wurde, also ein Produkt an ein anderes Unternehmen und da war ich dann involviert als Entwickler und da gab es auch einen externen Architekten, der da ganz viel Zeit investiert hat, um das alles mal zu begutachten und dann ein sehr ernüchterndes Dokument verfasst hat. Das auf jeden Fall viele Punkte aufgeführt hat, die man dann angegangen ist. Ja, hat uns viele Arbeitspakete geschnürt damals, dieses Architektur-Review.
Ja, aber das ist halt auch eine häufige Situation, dass man sagt, man hat ein System, das lebt schon eine ganze Weile und Anforderungen ändern sich ja. Das heißt, selbst eine Architektur, die vielleicht vor 5 oder 10 Jahren vielleicht mal sinnvoll war, ja, ist es vielleicht heute nicht mehr. Und wo es dann auch genau darum geht, eben das rauszuarbeiten, ob das eben auch zum heutigen Stand tatsächlich noch eine geeignete Architektur ist und dann eben was ein Pfad dann sozusagen davon ausgehend auch sein könnte, um die Architektur halt zu modernisieren.
Ja, durchaus gibt es für Architektur-Reviews ja auch komplette, sage ich mal, Frameworks, wie man sowas durchführen kann. Man hat ja den Klassiker mit ATAM aus den frühen 2000ern, was ja wirklich ein größerer Prozess ist, den man durchführen kann. Aber auch leichtgewichtige Sachen heutzutage, wie zum Beispiel Laser, was man irgendwie mit dem Thema am Vormittag einmal durchziehen kann, um dann schon mal gewisse Sachen rauszuarbeiten.
Mhm. Also für so eine erste Einschätzung im Prinzip, so ein leichtgewichtiger genau. Prozess.
Und das andere, was dazu kommt, ist, das macht man ja nicht nur, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe hier so ein Legacy-System vor mir und muss das jetzt mal auseinandernehmen, sondern auch wenn man, sage ich mal, schon sauber startet und von vornherein seine Qualitätsanforderungen erhebt, kann es durchaus sich lohnen, gerade weil wir eher agil arbeiten, alle paar Monate mal die Architektur zu re-reviewen und zu gucken, sind wir noch auf dem richtigen Pfad oder hat sich irgendwas in unseren fundamentalen Annahmen geändert und müssen wir dagegen steuern. Das ist genau wie, dass wir jetzt unsere Sprint so planen, dass wir regelmäßig unsere Software zeigen und an den fachlichen Anforderungen fallen können, müssen wir genauso die Qualitätsanforderungen über das ganze Projektverlauf im Blick halten.
Also das klingt super nachvollziehbar und super sinnvoll. Und diese Qualitätskriterien und Qualitätsszenarien, die du vorhin angesprochen hast, Marvin, die sind ja dann auch optimal, um das auch bei den Stakeholdern und beim Product Owner irgendwo zu verankern, weil die Demonstration von meinem Software-Inkrement, was am Ende vom Sprint rauspurzelt, das den Leuten zu zeigen, ich glaube, das ist super einfach, weil man sieht ja was zum Angucken. Und das sind ja die Features, die tollen Features für mein Produkt. Und das ist auch was super Etabliertes. Aber was halt Qualität etc. angeht, da habe ich es oft erlebt, dass das halt hinten runterpurzelt. Das interessiert niemand so stark vielleicht wie jetzt das Feature. Und wenn ich jetzt aber solche Kriterien habe, die ich messen kann und sagen kann, hey, jetzt wird's mal wieder Zeit, wir schauen alle, weiß nicht, Monat, alle 2 Monate drauf und haben vielleicht auch hier ein wunderschönes Dashboard mit ganz tollen Zahlen, die jetzt besser oder schlechter sind. Das ist ja auch was ich meinen Stakeholdern dann zeigen kann, weil letztendlich die investieren ja Geld und wenn ich denen zeigen kann, hey, das Geld sorgt dafür, dass es nicht nur Features gibt, sondern dass die auch eine gute Qualität haben und wir dann, weiß nicht, am Markt gut bestehen können, weil wir halt schneller sind als die Konkurrenz und die Website keine 10 Sekunden braucht, bis sie lädt. Das ist ja auch ein schönes Argument.
Ja, genau. Du hast halt gerade bei Qualitätsanforderungen das Problem, dass solange die impliziert sind, interessieren sie keinen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr erfüllt sind und dann brennt plötzlich die Hütte. Also wenn plötzlich die Software dann nicht mehr schnell genug antwortet, weil dann sind Product Owner plötzlich immer oder Stakeholder relativ gut darin zu formulieren, was ihnen nicht mehr gefällt. Und deswegen hilft es da wirklich, wenn man die explizit ausformuliert hat und vielleicht auch mit einem Dashboard irgendwie, vielleicht sogar mit einem einfachen Ampelsystem darstellt und am Ende von jedem Sprint zeigen kann, so stehen wir aktuell.
Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, es interessiert schon irgendwann Leute, nur dann ist es häufig einfach zu spät für bestimmte doch eher grundlegende Entscheidungen. Na, so ein Security, Fehlertoleranz, Performance, das sind eben genauso Beispiele. Das ist schmerzhaft, irgendwie zu versuchen, das im Nachhinein noch in ein System reinzubekommen. Ja, das heißt, gewisse Dinge, da ist es einfach sinnvoll, sich eben schon frühzeitig auch Gedanken dazu zu machen und das dann eben wirklich auch bei der Feature-Entwicklung immer gleich mitzudenken.
Ja, und wenn ich jetzt mal die Rolle von einem Kunden annehme, der möchte, dass was entwickelt wird, weil ich selbst als Kunde vielleicht keine Ahnung habe von Softwareentwicklung und deswegen zu einem Dienstleister gehe, dann wäre zumindest meine implizite Annahme auch oder Erwartung, dass der Dienstleister sich um solche Dinge auch kümmert, weil ich habe das ja nicht auf dem Schirm, dass ich mich um irgendwelche Qualitätssachen irgendwo kümmere. Also wenn ich mir Brot kaufe, dann erwarte ich auch, dass es durchgebacken ist und sagt zu Bäcker nicht, aber passen Sie auf, Kruste, Bräunungsgrad 7, komplett durchgebacken und die Brotporen, also nicht größer als 0,3 Millimeter, sonst fällt mir da immer die Butter rein, dann schmeckt es mir nicht mehr so gut. Also dann erwarte ich ja auch, dass das ein Profibrot ist. dass der Brotarchitekt darauf achtet, dass hier die ganzen Parameter stimmen und so weiter und so fort. Aber nee, Spaß beiseite. Letztendlich erwarte ich das doch implizit zumindest. Und Ich weiß, in der Software ist es immer ein bisschen anders wie bei solchen handwerklichen Sachen, weil jeder Mensch hat natürlich Ahnung von Brot und von Autos, aber von Software halt nicht, weil die so schwer greifbar ist irgendwie. Und auch so diese Qualitätssachen oftmals nur gut greifbar sind, wenn die schlecht sind. Aber ja, ich find's großartig, wenn man sowas in der Entwicklung gut verankern kann. Und ich habe auch die Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwann in der Zukunft mal an einem Punkt sind, wo man auch nicht mehr so viel drüber diskutieren muss, dass es wichtig ist, sondern es wäre ja auch schön, wenn Kunden oder alle Leute, die mit Software irgendwo zu tun haben, von vornherein fragen, ja, und wie sieht denn hier diese nicht funktionale Anforderung aus? Was habt ihr denn da? Das wäre natürlich sehr, sehr schön.
Ich würde sagen, wir arbeiten auf jeden Fall dran, genau. Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon ein Thema, was auch definitiv wieder Aufmerksamkeit gewonnen hat. Also ja. Es gab ja so eine erste Welle des Themas Softwarearchitektur. Das war eben genauso die Ära der Wasserfallarchitektur und der Elfenbeinturmarchitekten. Und genau das hat dann eben danach auch zu so einem Dämpfer geführt, weil man eben einfach gesehen hat, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht der richtige Ansatz. Aber eben genau diese Ansätze, die jetzt wirklich stärker in die Teamarbeit mit integriert werden und eben auch besser mit einem agilen Vorgehen zusammenpassen. Also da sehe ich schon, dass das Interesse sehr, sehr stark auf jeden Fall auch zunimmt.
Ja, das ist, was ich manchmal denke, dass wir vielleicht mit der agilen Revolution so ein bisschen eine Überkorrektur hatten in manchen Belangen, wo wir jetzt einfach versucht haben, irgendwie gar nichts mehr zu planen und nur davon Sprint zu Sprint vorzugehen. Das Problem ist halt, Architektur muss man doch irgendwie langfristig und zukunftsorientiert machen. Und da muss man so ein bisschen immer den Kompromiss finden zwischen, wir sind agil, aber wir müssen schon irgendwie noch gewisse Sachen planen und abschätzen. Ne?
Ja, das sehe ich aber so ähnlich wie du, Marvin. Also ich glaube, durch die ganze Agilität und durch den großen Erfolg von Scrum in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren vielleicht, hat man schon irgendwann diesen Punkt gehabt, wo gar nichts mehr geplant wurde. Also ich habe das auch erlebt, dass man dann wirklich von Sprint zu Sprint gearbeitet hat und dass es auch offiziell in Anführungszeichen gesagt wurde, ja Leute, also wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Also wir müssen für diesen Sprint so arbeiten, dass da alles passt. Und da gab es auch früher mal diese ominösen Stabilisierungssprints, die es so theoretisch zumindest gab. Das wurde öfter mal gesagt, ja, wir machen ab und zu so einen Stabilisierungssprint und dann beheben wir technische Schulden. Und so habe ich aber nie erlebt, dass sowas tatsächlich passiert ist. Aber es wurde oft darüber gesprochen. Und ja, ich glaube, manche Sachen sollte man schon, da sollte man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, weil, so wie du es auch vorhin gesagt hast, Uli, glaube ich, manche Sachen sind halt teuer, wenn man sie ändern muss. Also wir können alles ändern, wenn wir genug Zeit und Geld haben, aber vielleicht irgendwie, manche Sachen sind einfach und manche kosten super viel Geld und wenn man vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenkt und was ihr beide jetzt so oft gesagt habt, mit vielen Leuten drüber spricht, um sich so ein gesamtes Bild irgendwie zu verschaffen, dann kann man hier und da vielleicht das Risiko minimieren, dass es extrem große, teure Änderungen irgendwann gibt. Ja, gibt's von eurer Seite noch eine Facette zum Thema Rolle von Softwarearchitekten im Projekt oder vielleicht auch zum Thema, was ist generell eigentlich Softwarearchitektur im Jahr 2025?
Also was ich gerne ergänzen würde, ist auf jeden Fall, dass das immer was ist, wo man auch experimentiert. Also wie man diese Rolle interpretiert, was es vielleicht für verschiedene Arten von ArchitektInnen-Rollen irgendwo gibt im Unternehmen, auch wie man so ein bisschen aushandelt, wer jetzt was entscheidet, wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden, dass das eben nichts ist, wo man sagt, okay, so machen wir es jetzt und so machen wir es dann auch immer für alle Zeit, sondern dass man da eben auch experimentiert, ja, was für Modelle funktionieren für uns gut und wenn man dann eben sieht, okay, irgendwas passt nicht, dann muss ich eben einfach entsprechend nachsteuern. Also, dass das eben nichts Statisches ist, sondern auch was, wo wir uns immer wieder einfach basierend auf den Erfahrungen, die wir im Projekt machen, dann auch adaptieren.
Ja, genau. Ja, wie es halt auch gerade immer fürs Team passt, kann man halt auch mal mehr und mal weniger Architekt oder mal mehr konzentrierter Architekt oder mal mehr das Team macht die Verantwortung. Und das muss man halt immer Case by Case sehen.
Ja, und wie so oft ist es wahrscheinlich einfach wichtig, dass man miteinander spricht. Und dann kann man halt auch die besten Entscheidungen treffen, finde ich immer. Was mir gut gefallen hat und was ich auf jeden Fall mitnehme aus unserem Gespräch, ist die Idee, dass Softwarearchitektur für viele Projekte eine gute Sache ist, wenn im Team genügend Leute sind, die die Erfahrung mitbringen, und zwar die technische, die methodische und aber auch so die wirtschaftliche fürs ganze Projekt, und die Leute miteinander sprechen, um dann einfach gute Entscheidungen zu treffen. Das klingt super simpel, bin ich ehrlich, aber die große Kunst ist natürlich, das dann auch in der Praxis jeden Tag umzusetzen. Aber ich habe gelernt, es gibt ja auch spannende Weiterbildung, die man machen kann. Und ich bin großer Fan von Weiterbildung. Also ich habe beispielsweise damals auch diese ganzen Scrum-Weiterbildungen gemacht und fand es auch immer spannend, obwohl dann so eine Weiterbildung vielleicht nur irgendwie eine Woche dauert oder so, dass man da immer viele spannende Impulse mitnimmt und dann im Laufe der Zeit in seiner Arbeit auch merkt, ja, das ist ja eigentlich ganz spannend. Das eine Ding an sich ist vielleicht super einfach, aber das bringt ganz schön viel. Vielen Dank für eure Zeit und vielen Dank fürs Teilen von eurer Sichtweise und von euren Erfahrungen. Ich fand das auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, wir müssen beim Thema Architektur sicherlich mal noch ein Follow-up machen, weil ich habe ja noch ein paar spannende andere architekturrelevante Themen auf dem Zettel, über die ich mich gern mit Experten unterhalten würde.
Immer gerne. Hat Spaß gemacht.
Jedes Mal wieder eine Freude, hier zu sein.
Das freut mich. Das war das Gespräch mit Ulrich und Marvin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.